Ich darf Sie alle herzlich begrüßen heute zu diesem Gottesdienst. Ich hätte gar nicht gedacht, dass es noch sommerlich werden könnte nach den letzten Wochen. Sieht so aus, wunderbar. Wir wollen auch diesen Gottesdienst feiern im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Unser Anfang und unsere Hilfe stehen im Namen des Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat, der Bund und Treue hält ewiglich. Und der niemals loslässt die Werke seiner Hände. Der Friede des Herrn sei mit euch. Der Klingelbeutel ist im Monat Juni bestimmt für die Tafel Oberberg. Zu einer Kollekte sage ich später was. Als erstes gemeinsames Lied wollen wir singen Lied 655, die Strophen 1 bis 4. Wir wollen gemeinsam den Psalm miteinander sprechen, der heute in engerer Sicht kein Psalm ist, sondern ein Text aus dem Neuen Testament unter der Nummer 772, Punkt 1 und 2 finden Sie den Ihnen wahrscheinlich gut bekannten Text aus 1. Korinther 13. Den wollen wir miteinander sprechen im Wechsel. Ich bitte Sie, die eingerückten Zeilen zu lesen. Wenn ich mit Menschen und mit Engelszungen redete und hätte die Liebe nicht, so wäre ich ein tönendes Erz oder eine klingende Schelle. Und wenn ich alle meine Habe den Armen gäbe und ließe meinen Leib verbrennen und hätte die Liebe nicht, so wäre es mir nichts nütze. Sie verhält sich nicht ungehörig, sie sucht nicht das Ihre, sie lässt sich nicht erbittern, sie rechnet das Böse nicht zu.
Sie freut sich nicht über die Ungerechtigkeit, sie freut sich aber an der Wahrheit. Sie erträgt alles, sie glaubt alles, sie hofft alles, sie duldet alles.
Die Liebe hört niemals auf, wo doch das prophetische Reden aufhören wird, das Zungenreden aufhören wird und die Erkenntnis aufhören wird. Wenn aber kommen wird das Vollkommene, so wird das Stückwerk aufhören. Wir sehen jetzt durch einen Spiegel ein dunkles Bild, dann aber von Angesicht zu Angesicht. Jetzt erkenne ich stückweise, dann aber werde ich erkennen, wie ich erkannt bin. Barmherziger, treuer Gott, wir danken dir für deine Liebe, die uns zu dir ruft, die uns aufatmen und glauben und hoffen lässt. Wir danken dir, dass du uns noch nicht aufgegeben hast, obwohl wir Menschen oft Wege gehen, die dir nicht gefallen. Du kommst uns entgegen mit deiner Liebe, deiner Freundlichkeit, auch mit deinem Anspruch, dass du uns ganz für dich gewinnen willst, dass du uns nicht nur Liebe schenkst, sondern auch bereit machst, sie weiterzugeben an die Menschen in unserer Nähe. Du kennst uns, barmherziger Gott, besser, als wir uns kennen. Du weißt um unsere Ängste, darum, dass wir uns sorgen, wir könnten zu kurz kommen. Du weißt um unsere Sorgen vor dem, was alles kommen und über uns hereinbrechen könnte. Du weißt um unseren kleinen Glauben, der uns knauserig und engstirnig macht. Und du siehst auch unsere Sehnsucht nach Liebe und Geborgenheit. Wir bitten dich, sieh uns an, wie wir sind. Amen. Dein Gott ist bei dir, ein starker Heiland. Er wird sich über dich freuen und dir freundlich sein. Er wird dir vergeben in seiner Liebe und wird über dich jauchzen und fröhlich sein. Barmherziger Gott, komm uns aufs Neue zur Hilfe mit deinem Heiligen Geist, dass er uns deine Liebe gewiss macht und uns neu das Vertrauen in deine Macht schenkt. Öffne uns Herzen und Hände für die, die uns brauchen. Und lass uns blühen unter deiner Liebe, schon heute und erst recht in Ewigkeit. Amen.
Aus der Basisbibel lese ich aus Galater 5 die Verse 1 und 13 bis 16. Es geht um das Leben in der Freiheit. Paulus warnt hier die Gemeinde vor dem Rückfall ins Gesetz. Christus hat uns befreit, damit wir endgültig frei sind. Bleibt also standhaft und unterwerft euch nicht wieder dem Joch der Sklaverei. Brüder und Schwestern, ihr seid zur Freiheit berufen. Aber benutzt eure Freiheit nicht als einen Vorwand, um eurer menschlichen Natur zu folgen. Dient euch vielmehr gegenseitig in Liebe. Denn das ganze Gesetz ist erfüllt, wenn ein einziges Gebot befolgt wird, nämlich folgendes: Liebe deinen Mitmenschen wie dich selbst. Aber wenn ihr einander wie wilde Tiere beißt und auffresst, dann passt auf. Sonst wird am Ende sogar einer vom anderen verschlungen. Damit will ich sagen, lasst euer Leben vom Geist Gottes bestimmt sein und richtet es danach aus. Dann werdet ihr nicht euren selbstsüchtigen Wünschen nachgeben. Halleluja.
Wir wollen jetzt miteinander singen das Lied 635. Und als ich vorher hier zur Kirche kam, meinte Herr Schneider: Herr Plaska, Sie schaffen es immer wieder, dass wir hier Lieder singen oder die ich spielen muss, die ich noch nie gespielt habe. Also dieses Lied 635, ein eher unbekanntes Lied mit zwei Melodien. Wir singen die erste, die vielleicht auf den ersten Blick sogar weniger eingängig ist. Sie ist aber die ältere Melodie und sie steht im Gesamtzusammenhang des Genfer Psalters, also eine Melodie, die mehr als 400 Jahre alt ist, 450 Jahre alt ist. Es wird nicht allzu schnell gesungen, sondern eher etwas langsamer. Und ich habe, wenn Sie sehen, einige Strophen rausgesucht, und zwar genauer gesagt 5. Und spätestens bei der 5. Strophe sind wir drin, 1 bis 2 und 5 bis 7. Herr Schneider wird die Melodie einmal langsam vorspielen und wir singen dann auch langsam hinterher mit. Und wir kommen da rein. Liebe Gemeinde, ich komme in meiner kleinen Predigtreihe jetzt zum achten Gebot. Und das scheint ganz einfach zu verstehen zu sein, denn es heißt dort ganz schlicht: Du sollst nicht stehlen. Und ich denke, wir wissen alle, was das heißt. Wir sollen weder Ladendiebstahl begehen, noch das Finanzamt betrügen. So sagen es unsere Gesetze und so sagt es die Bibel auch. Vielleicht in etwas erhöhtem Ton, sozusagen mit göttlicher Unterstützung des Miteinanderlebens. Und wem würde dieses Gebot nicht einleuchten? Denn wir möchten ja auch nicht sehr gerne bestohlen werden. Ich weiß nicht, ob Ihnen schon mal was gestohlen worden ist. Da kann man mindestens sehr ärgerlich werden. Und das mit Recht. Nun ist oder bleibt aber die Frage, ob es in unserem Gebot tatsächlich darum geht, dass es eine gleichsam göttliche Unterstützung des allen ja gut bekannten Gebotes, Textes geht, dass wir nicht stehlen sollen. Und damit auch um eine Absicherung menschlichen Eigentums. Sie werden im Laufe der Predigt merken, dass ich hier etwas zurückhaltend bin, denn es geht ja auch schon im letzten Gebot darum, wir kommen ein paar Mal noch darauf zurück: Du sollst nicht begehren, was einem anderen gehört. Vergreif dich also nicht am Besitz des anderen. Geht es hier auch darum? Wenn man die Ausleger des Alten Testaments liest, so machen sie seit vielleicht 80, 90 Jahren darauf aufmerksam, dass unsere klassische Auslegung des Gebotes eigentlich gar nicht das sagt, was das Gebot ursprünglich meinte. Und dass darum das, was etwa in den Katechismen steht und was auch Sie und ich gelernt haben und immer wieder gehört haben, in weiten Teilen gar nicht unbedingt das ist, was unser Gebot einmal meinte. Deshalb möchte ich mit Ihnen heute den Versuch machen, unser achtes Gebot aber anders zu verstehen, als Sie es gewohnt sind. Ob Ihnen das einleuchtet oder einleuchten wird, weiß ich natürlich nicht. Aber ich muss gestehen, dass es mir so ging, dass sich ganz neue Perspektiven ergeben haben. Im Talmud der alten jüdischen Auslegung des Alten Testaments heißt es: Unsere Meister lehrten, du sollst nicht stehlen. Die Schrift redet hier über einen Menschendiebstahl. Das heißt, wenn man diese Linie verfolgt, geht es in unserem Gebot gar nicht um irgendwelche Diebstähle, sondern um den Raub von Menschen. Du sollst keine Menschen rauben. 7. Oktober 2023, die Hamas hat in Israel zahlreiche Menschen als Geiseln genommen und hält nicht wenige davon bis heute fest. Sie haben gestern wahrscheinlich die Nachricht mitbekommen, 4 weniger als vorher. Aber auch das einhergegangen mit einer Unzahl von Menschen, die ums Leben gekommen sind. Vom Krieg in der Ukraine heißt es, dass die russische Armee Kinder und andere aus der Ukraine nach Russland entführt hat. 2 kleine Beispiele, die zeigen, dass es Menschenraub nicht nur in antiken Zeiten gegeben hat, sondern auch heute. Und immer wieder hören wir, dass Frauen aus Osteuropa oder auch aus Fernost unter Vorspielung falscher Tatsachen in westeuropäische und deutsche Bordelle gelockt werden. Es ist gut, hier klare Stellung zu beziehen, darauf zu verweisen, dass sowas nicht geht, dass hier Menschen nur als Objekte behandelt werden und dass Menschen zu verurteilen sind, die meinen, andere Menschen gehörten ihnen. Und vermute ich, dass in dieser Gemeinde hier keiner und keine ist, der oder die an solchen Handlungen beteiligt wäre. Und deshalb könnte man jetzt sagen, ja, schön und gut, dass das Gebot ursprünglich was anderes meinte, aber dann betrifft uns das Gebot ja gar nicht mehr. Ich möchte heute mit Ihnen einmal etwas genauer und tiefer hinblicken. Das sind 3 Abschnitte. Erstens: Befreit allein Gottes Eigentum. Wenn wir auf den Anfang der 10 Gebote hinschauen, dann kann uns schnell deutlich werden, was auch der Hintergrund für unser Gebot ist. Israel war in Ägypten in der Sklaverei gewesen und Gott hatte das Volk aus der Sklaverei befreit in die Freiheit. Das ist der Grundton der Gebote. Sie wollen Hilfestellung für das Leben in Freiheit sein. Alle Gebote sind ja so formuliert, dass wir uns immer wieder neu überlegen müssen, wann sie und wie sie für uns gelten. Ich habe das in den letzten Predigten zu den Geboten immer schon zu verdeutlichen versucht. Wer zu schnell weiß, was die Gebote deuten, weiß es dann sehr schnell, und zwar oft für andere. Wann ist es gut, am Sonntag etwas zu erledigen und wann gerade nicht? Feste Regeln erdrücken den Menschen nicht selten, machen schlechte Gewissen und engen nur ein. Aber genau darum geht es im Glauben ja nicht. Du stellst meine Füße auf weiten Raum, heißt es in der Bibel. Und das ist etwas, was die aus Ägypten, aus der Sklaverei befreiten Israeliten erfahren haben. Wenn sie allerdings die Texte lesen, werden sie auch dort Menschen entdecken können, die mit dieser neuen Freiheit gar nicht gut umgehen konnten und neue Freiräume als Möglichkeiten verstanden haben, nur den eigenen Nutzen sehen zu wollen. Oder auch meinten, dass diese neue Freiheit mit dem Schlaraffenland zu verwechseln sei. Das und viel mehr können Sie, wenn Sie die Geschichten lesen, natürlich nachschauen. Das alles finde ich sehr spannend zu lesen, aber nicht unser heutiges Thema. Aber es kommen ja auch nicht nur die Gebote von der Freiheit her. Der Grundton der Freiheit ist auch der, der uns als evangelische Kirche und als evangelische Christen und Christenmenschen bestimmt. Zur Freiheit hat uns Christus befreit. Das ist die Luther-Übersetzung von Galater 5,1, die wir gerade in der Basis etwas anders gehört haben. Diese Befreiung hat die Reformation in den Mittelpunkt gestellt. Wir sind eine Gemeinde, die davon befreit ist, sich über das, was wir schaffen, zu bestimmen. Die Beziehung zwischen Gott und uns ist nicht davon bestimmt, was wir für ihn tun, sondern dass sie gut ist. Gott liebt uns, egal wie wir uns verhalten. Gott ist auf unserer Seite, selbst wenn wir nicht auf seiner sind. Gott hat uns vergeben, auch wenn wir uns selbst nicht vergeben können. Gott hat auch denen vergeben, denen wir nicht vergeben können. Von diesem Backofen voller Liebe, so hat Martin Luther es einmal formuliert, kommen wir her. Gott ist gut und er macht uns gut. Ja, er hat uns schon gut gemacht. Gott hat uns befreit, auch vom Kreisen um uns selbst. Nun kann es natürlich sein, dass wir oft gar nicht sehen, wie frei wir schon sind und wie befreit auch die anderen schon sind. Wenn wir einmal nur auf uns selber gucken oder ich auf mich selber schaue, wir sind ja Menschen, die nicht nur gut sind, sondern vielmehr solche, die Gott und seine Geschöpfe oft zu wenig im Blick haben. Vielleicht meinen wir es ja gut und wir wollen immer das Gute und dann merken wir, dass auch uns nicht alles gelingt. Wir verletzen andere Menschen immer wieder. Wir leben immer wieder auf Kosten der Mitwelt. Und auch wenn wir uns bemühen, unseren Klimaabdruck kleiner zu halten, wir vielleicht weniger Fleisch essen, als wir das früher taten, immer noch bleibt unsere Erkenntnis, wir sind Menschen, die nicht nur Gutes tun. Die Grunderkenntnis der Reformation war nun, dass wir es nicht schaffen, perfekt zu werden, sondern vielmehr, dass wir uns übernehmen und überhöhen, wenn wir meinten, wir schafften das. Die Welt zu retten überfordert uns. Natürlich sollen wir alles daran tun, dass Gutes geschieht, dass das Klima weniger geschädigt wird. Natürlich sollen wir alles daran tun, dass Menschen in Frieden leben. Aber ein realistischer Blick auf uns selber zeigt uns, dass wir nicht allen Menschen gerecht werden, dass wir manches versäumen, dass wir nicht an alle und alles denken. Als solche Menschen sind wir hier, als Menschen mit Stärken und mit Schwächen. Als Menschen, die Schuld auf sich laden, als solche sind wir von Gott befreit, nach vorne zu gehen. Wir sind auf Gott angewiesen, dass er die Welt rettet. Und wir sind dazu befreit, dass wir in der Nachfolge Jesu Gott und unseren Nächsten lieben. Das ist dein einziger Trost im Leben und im Sterben, dass ich nicht mir, sondern meinem getreuen Heiland Jesus Christus gehöre. Weil wir Menschen das Eigentum des Schöpfers sind, gehören wir keinem anderen. Und auch wenn es zur Zeit des Alten Testaments noch Sklaven gab, so ist doch immer wieder zu sehen, das soll kein Dauerzustand sein. Nach einer gewissen Zeit sollen sie frei sein. Auch Paulus im Neuen Testament war nicht so weit, dass er die Sklaverei völlig verurteilt hätte, aber es ist schon zu sehen, wie sehr er um die Frage ringt, wie die christliche Freiheit auch umzusetzen ist. Das Bewusstsein, dass Sklaverei auch ein geistliches Problem ist, ist leider in den christlichen Kirchen nur sehr langsam gewachsen. Oft viel zu selbstverständlich haben auch die christlichen Missionen, vor allem in Afrika, die Sklaverei sehr, sehr lange unterstützt. Es gab Einzelne, die hier kritisch waren, aber es hat lange gedauert, bis immerhin aus christlichen Kreisen motiviert das Verbot der Sklaverei durchgesetzt werden könnte. Zweitens, andere zu gefangen machen, heute. Die Sklaverei ist heute zum Glück in den meisten Teilen der Erde verboten, auch wenn es noch Orte gibt, an denen sie herrscht. Ist darum das Gebot gerade nur diese dunklen Orte bestimmt und hat uns heute wenig zu sagen? Gerade das glaube ich nicht. Natürlich werden wir andere Menschen nicht körperlich zu einem Gefangenen machen. Aber wo machen wir Menschen vielleicht zu Gefangenen unseres Bildes von ihnen? Kennen Sie folgenden kurzen Text von Bertolt Brecht? Ein Mann, der Herrn K. lange nicht gesehen hatte, begrüßte ihn mit den Worten: Sie haben sich gar nicht verändert. Oh, sagte Herr K. und erbleichte. Kennen Sie das? In den Augen des Gesprächspartners sind Sie immer noch derjenige von früher und dass Sie sich verändert haben, wird gar nicht gesehen. Sie sind immer noch das Bild, das der andere von Ihnen hatte. Er sieht Sie also nur in dem Bild von früher. Und wo das geschieht, werden Sie zu Gefangenen des Bildes, das andere von Ihnen haben. Das muss ja nicht ganz so platt ablaufen und so deutlich, wie es hier geschildert wird. Aber denken Sie an Beziehungen, in denen Sie leben. Rechnen Sie noch damit, dass der oder die andere sich verändern kann? Rechnen Sie doch mit Entwicklungsmöglichkeiten der oder des anderen? Oder haben Sie ein Bild vom anderen, das ihn oder sie gleichsam festlegt? Ich weiß nicht, ob Sie sowas schon erlebt haben. Das kann sehr deutlich bei Klassentreffen funktionieren. Und da ist es meistens noch harmlos. Wer bin ich und wer ist der andere? Was ist mit Menschen, die in unsere Raster nicht hineinpassen? Sei es, dass ein Mann einen Mann und eine Frau liebt, sei es, dass ein Mensch, der als Mädchen groß geworden ist, sich als Mann empfindet oder ein männlich wirkender Mensch von sich weiß, dass er eine Frau ist. Nehmen wir den Menschen, die wir vielleicht festlegen, nicht ihre eigene Identität? Machen wir sie so nicht zu Gefangenen unseres Denkens, unseres Fühlens, unserer Werte und Normen? Halten wir es für möglich, dass Menschen, denen wir nichts zutrauen, uns noch überraschen können? Vielleicht mit Zuwendung und mit Fähigkeiten, die wir nicht erwartet hätten. Aus meiner eigenen Erfahrung ist es oft wohl eher so, dass uns Menschen negativ durchaus überraschen und enttäuschen können. Aber erwarten wir von denen, die uns vielleicht Mühe machen, manchmal auch noch Gutes? Du sollst keine Menschen rauben. Du brauchst die Menschen nicht festzulegen auf dein Bild von ihnen, das nimmt ihnen vielleicht ihre Identität. Und damit nimmst du dir, anderes in den Menschen sehen zu können. Und wie sieht es mit ihnen selber aus? Haben sie sich selber festgelegt auf ein Bild, das sie oder vielleicht auch andere von ihnen haben? Ich kenne von mir selber Sätze, in denen ich sage, das kann ich nicht. Und solche Sätze können ja auch richtig sein und von Selbstüberschätzung bewahren. Nicht jeder kann alles und es ist sicher gut, seine eigenen Grenzen zu kennen. Aber wissen wir wirklich, was wir können und was nicht? Legen wir uns vielleicht selber fest und trauen uns da nicht auch zu, anders und andere sein zu können? Wir können uns auch selber rauben. Es gab nicht wenige Israeliten, die sich in die Gefangenschaft nach Ägypten, an die Fleischtöpfe Ägyptens zurücksehnten, in die Bequemlichkeit, an den Ort, an den für sie gesorgt wurde, sie aber nicht mehr ihren eigenen Weg der Freiheit gehen konnten. Wir sind befreit, unseren eigenen Weg zu gehen, aber nicht nur wir, auch andere sind das. Wir gehören weder anderen noch uns selbst. Wir sind befreit. Und ein drittes: Leben in Freiheit. Du sollst keine Menschen rauben. Und warum nicht? Weil Gott sie befreit hat, ihren eigenen Weg zu gehen, der von Gott geleitet und begleitet wird. Weil Gott auch mich befreit hat, meinen eigenen Weg zu gehen, der von Gott geleitet und begleitet wird. Wir wissen um unsere Grenzen. Wir wissen, dass wir unser Leben nicht retten können und die Welt auch nicht. Wir wissen, dass wir Schuld auf uns laden, aber dass wir von Gott nicht auf unsere Schuld festgelegt worden sind. Wir wissen, dass wir von Gott befreit worden sind, um mit anderen zusammen als Einzelne, als Gemeinschaft und auch als Gemeinde in Freiheit zu leben. Du sollst keine Menschen rauben, weil Gott will, dass wir in Gemeinschaft leben, dass der Mensch nicht alleine sei und vereinsame. Das ist schon ein Grundzug der Schöpfungsgeschichte. Das steht auch hinter unserem Gebot: Du sollst keine Menschen rauben. Liebe Gemeinde, ich habe Ihnen heute in der Predigt zugemutet, einmal einen Blick in unseren Satz zu werfen, den Sie vermutlich so bisher noch nicht gemacht haben. Damit haben wir uns scheinbar ganz weit entfernt von dem, was sonst unter unserem Gebot verstanden wird. Nun hat auch der Heidelberger Katechismus unser Gebot ausgelegt und erkannte die ursprüngliche Bedeutung nicht. Aber in der zweiten Frage zu unserem Gebot sagt er auch was, und hören Sie mal. Die erste Frage lautet: Was verbietet Gott in diesem Gebot? Die lassen wir aus. Die zweite Frage dann: Was gebietet Gott in diesem Gebot? Antwort: Ich soll das Wohl meines Nächsten fördern, wo ich nur kann, und an ihm so handeln, wie ich möchte, dass man an mir handelt. Auch soll ich gewissenhaft arbeiten, damit ich dem Bedürftigen in seiner Not helfen kann. Punkt. Ich finde, das ist gar nicht so weit weg vom Menschenraub. Denn das Ziel ist das Miteinander. Und dazu gehört es auch zu sehen, was der andere braucht und was ich brauche. Das macht es nötig, genauer hinzusehen und hinzuhören. Und ihn und auch mich selber nicht mit dem Bild zu verwechseln, das ich von ihm oder von mir habe. Wie gut, dass Gott selbst haben und von uns selbst. Amen. Wir wollen singen das Lied 256, Strophen 1 bis 3. schon gemerkt, das Lied 256 war eine Brücke von der Predigt hin zum Abendmahl, was wir gleich feiern. Aber vorher noch ein paar Hinweise. Die Ausgangskollekte ist heute bestimmt für die evangelische Kirche in Deutschland und dafür besondere gesamtkirchliche Aufgaben. Und da heißt es, Frieden suchen, Schutz bieten. Viele Länder und Regionen leiden unter Kriegen, Not und Gewalt. Es geht also um Unterstützung für Friedensprojekte, Friedensbildung und Geflüchtete. Weltweit zwingt die gegenwärtige Situation immer mehr Menschen, ihr Zuhause zu verlassen. Auf der Flucht droht ihnen neue Gefahr. Sie müssen um ihr Überleben, ihre Rechte und ihre Würde kämpfen. Der Einsatz für Frieden und der für Geflüchtete gehören zusammen. Es werden Projekte benötigt, die ein friedliches Miteinander suchen und stärken. Friedensbildung, zivile Konfliktbearbeitung sowie Nothilfe, Rechtsbeistand und Rückhalt für Schutzsuchende sind notwendig, um eine neue Zukunft im Exil zu finden. Friedensbildung lässt früh Konflikte erkennen und schlichten. Sie merken, es geht um beides, sowohl den Menschen, die geflüchtet sind, in ihrer Flucht und nach ihrer Flucht zu helfen, wie auch zu versuchen, die Lebensbedingungen vor Ort zu verbessern. Großes Projekt, dafür sammeln wir heute, aber auch wie immer auf der linken Seite am Ausgang für die Arbeit in der Ukraine über die Diakonie der Rheinischen Kirche. Dann habe ich zwei Termine bekannt zu geben. Das erste Dienstag, 19.30 Uhr, Gesprächskreis oder genauer gesagt Vorbereitung der nächsten Session des Gesprächskreises, denn es geht darum, dass wir neue Themen sammeln. Diejenigen, die dabei sind, wissen es alle. Herzliche Einladung. Und am 16.06., also heute in einer Woche, gibt es um 10 Uhr Gottesdienst mit Prädikant Dripke. Dort singt auch der Kirchenchor und im Anschluss daran gibt es auch Kirchenkaffee. Und dann ein letztes von mir aus noch heute. Heute ist Europawahl. Und ich bitte Sie herzlich, erstens wählen zu gehen, sofern Sie schon wählen gegangen sind. Und zweitens, wählen Sie bitte demokratische Parteien. Das war's von mir. Und jetzt ist Susanne heute nicht da, die ich fragen könnte, fehlt noch was? Gibt es noch sonst was in der Runde, was ich vergessen habe? Sehe ich nicht. Unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme. Dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit. Lasst uns beten. Himmlischer dreieiniger Gott, wir danken dir dafür, dass du uns nicht loslässt, dass du uns immer wieder erinnerst an das, was du für uns getan hast. Du hast es uns Menschen nicht leicht gemacht. Du hast es dir nicht leicht gemacht und auch uns nicht leicht gemacht. Du hast es uns deshalb auch nicht leicht gemacht, weil du uns in die Freiheit geführt hast und damit ermutigt hast, in Selbstverantwortung das Richtige zu tun. Wie oft sind wir damit nicht überfordert? Wir wissen nicht immer, was gut ist. Wir tun nicht immer, wovon wir wissen könnten, dass es gut ist. Manchmal haben wir allen Grund, uns vor dir und unseren Mitmenschen zu schämen. Gnädiger Gott, deine Zeugen machen uns Mut zur Hoffnung. Wir sind berufen, so zu leben, dass andere Menschen den Abglanz deiner Herrlichkeit schauen können. Wir müssen unser Handeln vor dir und unseren Mitmenschen verantworten. Wir sollen dich nicht beweisen, sondern bezeugen. Aber dieses Zeugnis fällt uns oft sehr schwer. Hilf uns darum, den Glaubensalltag zu bestehen. Steh uns zur Seite, damit wir uns nicht abfinden mit der Heillosigkeit der Welt. Gib uns Fantasie, gib uns Durchhaltevermögen, um als Zweige an deinem Baum Früchte zu bringen. Unbeschreiblicher Gott, es will uns nicht immer gelingen, deine Unbegreiflichkeit zu rühmen. Wir bringen auch unsere Klagen vor dich über das Zerstörerische in der Natur und auch in uns. Wir klagen dir unsere Not über so viele ungelöste politische Probleme, über Leiden und Krankheit, über unsere Einsamkeit und auch unsere Angst in ausweglosen Situationen. Stell uns Menschen an die Seite, durch die wir deine Nähe spüren können, und hilf uns, für andere Menschen Zeugen deiner Nähe zu werden. Wir bitten dich um deinen Frieden, um deinen Segen, um deine Kraft. Amen. Das wollen wir jetzt tun, Gott um seinen Segen bitten. Und er segne und behüte uns, Gott der Allmächtige und der Barmherzige, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Ich wünsche Ihnen allen eine gute Woche. Kommen Sie gut durch. Als letztes gemeinsames Lied wollen wir singen Lied 171, die Strophen 1 bis 3.